Hey!
Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportradio.de.
Es hat Boom gemacht auf der zweiten Etappe der Tour of Norway im wahrsten Sinne des Wortes. Dazu kommen wir später zu einem fast Handgemenge auf der Strecke. Das also bei uns im Verlauf dieser Radsport-Sendung. Aber wir fangen natürlich mit dem Giro d'Italia, mit der großen Rundfahrt an, gucken da auf die 12. Etappe und zur Analyse begrüße ich natürlich unseren Radsport-Experten hier auf meinsportradio.de, Lukas Kruse. Hallo Lukas.
Hallo Malte.
Ja, Giro d'Italia, da hat's nicht Boom gemacht, aber da hat sich jemand in einem sehr anspruchsvollen Finale durchgesetzt und schon seinen zweiten Tagessieg bei diesem Giro 2018 gefeiert. Sam Bennett nämlich vom deutschsprachigen Bora Hansgrohe-Team.
Ganz genau. Sam Bennett hat, glaube ich, gerade die Rundfahrt seines Lebens, denn der erste Etappensieg bei dieser großen Rundfahrt, das war der größte Erfolg seiner Karriere, hatte ja die 7. Etappe schon gewonnen, und jetzt hat er eben seinen zweiten Sieg hier eingefahren. Bislang eher kleinere Rennen, da kann man die Türkei-Rundfahrt im letzten Jahr als einen der größten Erfolge sehen. Da hat er nämlich auch 4 Etappen gewonnen, jetzt aber hier 2 und hat gezeigt, dass er gerade die schweren Finals ziemlich mag, denn ich hatte es ja gestern schon ein bisschen angeteasert. Es gab noch diesen ekelhaften Anstieg, so 8 Kilometer vor dem Ziel war der Gipfel. Und er ist gut rübergekommen im Gegensatz zu anderen Fahrern, zum Beispiel Elia Viviani, der schon frühzeitig abgehangen wurde, und hat dann eben Ausreißer sogar noch übersprintet, die erst 250 Meter vor dem Ziel von ihm überholt werden konnten. Die hatten nämlich an diesem Anstieg attackiert, Mohoric und Betancourt, um genau zu sein, und Bennett hatte den Sprint 450 Meter vor dem Ziel angesetzt, was eigentlich relativ früh ist, und konnte dann eben durchziehen, an den beiden Ausreißern vorbeisprinten und hat damit alle überrascht und sich am Ende den Tagessieg gesichert, dahinter noch Danny van Poppel mit dem zweiten Platz und Nicolo Bonifazio mit dem dritten. Also die beiden Ausreißer nicht mal mehr in den Top Ten, wurden auch von den anderen noch überholt. Aber mit dem frühen Antritt konnte Bennett eben alle überraschen. Und wie gesagt, gerade die schwereren Ankünfte, die scheinen ihm richtig zu liegen. Und wenn er gut durchkommt, dann ist auch das Punktetrikot für ihn noch ein Thema. Denn er ist Viviani ordentlich auf die Pelle gerückt, hat jetzt nur noch 22 Punkte Rückstand, also auch das jetzt noch eine interessante Sache.
Zu Viviani kommen wir gleich noch. Vorher müssen wir nochmal die Strecke beziehungsweise so diese Schwierigkeiten der Strecke noch ein bisschen mehr herausarbeiten. Du hast die Steigung kurz vor dem Ziel schon angesprochen, war aber nicht nur die Steigung, nicht nur das Layout der Strecke, was den Tag gestern so anspruchsvoll gemacht hat, auch das Finish hatte dann aufgrund der klimatischen Verhältnisse noch einiges zu bieten, denn es ging ja zu Ende auf der Rennstrecke von Imola in der Emilia-Romagna gelegen und da hat es ordentlich geregnet und deshalb, es war alles nass und auch das hat ja dann nochmal bei Sam Bennett und seinen Kontrahenten auf diesem Finish die letzten Konzentrationsreserven abgerufen.
Auf jeden Fall, man muss dann relativ vorsichtig sein, darf aber nicht zu wenig Risiko gehen und ich denke, Sam Bennett ist das ganz gut gelungen, eben abzuschätzen, wie viel Risiko er gehen kann und hat eben vielleicht auch so ein bisschen die Konzentration der anderen Fahrer auf die Wetterverhältnisse genutzt, um eben seine eigene Attacke dann erfolgreich ins Ziel zu fahren. Das hat wirklich herausragend geklappt und wie gesagt, Sam Bennett überzeugt hier wirklich, ist mit 27 Jahren auch noch einer, dem die Zukunft gehören könnte der hier zeigt, dass er auf jeden Fall auch in so großen Rundfahrten mal für große Tagessiege zu haben ist und wie gesagt, so ein Sprint über 450 Meter, wer mal auf dem Rad gesessen hat, der weiß, das kann sich anfühlen wie eine halbe Ewigkeit und ich denke, der hat da auch ordentlich gebissen, hat aber alles richtig gemacht und vielleicht hat ihm das Wetter und die Konzentration der anderen eben auf äußere Umstände so ein bisschen geholfen, dass er diesen Überraschungseffekt überhaupt erzielen konnte.
Kommt einiges zusammen bei so einem Sieg. Du hast die Situation im der Punktewertung schon angesprochen, 22 Zähler, jetzt nur noch der Vorsprung von Elia Viviani, wenn es um das Maglia Ciclamino geht und da hat Bennett dann also aufgeholt. Was war denn mit Viviani gestern los? Warum hat er sich abhängen lassen, schon 15 Kilometer vor dem Ziel?
Ja, ich glaube, der hat auch einfach ziemliche Schwierigkeiten, sobald es ein bisschen steiler wird oder sobald eben das Tempo steigt im Feld, da gelingt es dem Team Quickstep bislang nicht besonders gut, ihn da gut rüberzubringen. Er hat da ordentlich zu kämpfen, war jetzt nicht das erste Mal. Sam Bennett ja wirklich schon häufiger auch dann der Erste aus dem Feld, wenn Ausreißer durchgekommen sind auf schwierigeren Etappen. Also die beiden kann man da in der Hinsicht einfach nicht vergleichen. hinten Viviani, Marx wirklich eher flach und der hat da im Moment zu kämpfen und da müssen wir eben schauen, ob er sich von den Strapazen, die ja dann eben so ein Abgehängtsein mit sich bringt, denn er muss dann eben in einem Gruppetto darum kämpfen, den Anschluss zu halten. Und ja, das fordert schon ordentlich Kraft, muss man dann eben gucken, wie er sich dann heute schlägt und ob das irgendwelche Auswirkungen hat, denn heute ist die letzte Chance vor Rom noch für die Sprinter wahrscheinlich, also vor der letzten Etappe, die ja dann auch nochmal ein Sprintfinish wird, dürfte heute die letzte Gelegenheit sein und die will Viviani natürlich nutzen, auch im Hinblick natürlich auf das Punktetrikot, die Situation haben wir ja gerade schon angesprochen.
Und dann gucken wir doch mal auf die heutige 13. Etappe, 180 Kilometer ist sie lang, sie führt entlang der Po-Ebene nach Nervesa della Battaglia und ja, hat vom Layout Ähnliches zu bieten wie gestern, ne?
Auf jeden Fall, der Anstieg heute allerdings, also wir haben wieder einen kleinen Anstieg vor dem Ziel, diesmal allerdings 20 Kilometer, also ein bisschen weiter vor dem Ziel, muss man schauen, könnte natürlich auch wieder den Ausreißern liegen, allerdings haben wir auch gestern gesehen, dass die Sprinterteams alle ziemlich fit sind, was eben das Aufhalten dieser Attacken angeht, ist wie gesagt ein ähnliches Streckenprofil wie gestern, bis auf den Anstieg eigentlich tellerflach dürfte den Sprintern grundsätzlich liegen und man weiß jetzt eben nicht, ob man Sam Bennett auch heute wieder in die Favoritenrolle drängen kann, aber ich denke, nach dem gestrigen Tag ist das durchaus plausibel, auf ihn zu setzen, aber Viviani wird natürlich jetzt auch ein bisschen Wut im Bauch haben und ein bisschen Druck natürlich auch, nachdem jetzt Sam Bennett ihm im Nacken sitzt und versucht eben noch diese Punktewertung zu gewinnen, denn um viel mehr geht es halt für die Sprinter dann bei diesem Giro auch nicht mehr, dann heißt es noch heil nach Rom kommen und genau, das Sprinttrikot ist dann eben das, worum es geht am Ende.
Was wir aber wissen, im Rennen ums Gesamtklassement, also um das rosa Trikot, das Maglia Rosa, wird dann auch heute nicht viel passieren, genauso wie gestern. Die Führenden, also Simon Yates und Tom Dumoulin, die können sich so ein bisschen zurücknehmen, weiterhin einrollen, damit sie auf jeden Fall ja Energie und Konzentration halten, bis es dann für sie wieder interessant wird.
Ja, und das wird schon am Wochenende passieren. Da warten dann nämlich am Samstag und Sonntag gleich zwei schwere Bergankünfte, wo es nochmal ordentlich zur Sache geht, wo es vor allem darum geht, für Simon Yates seinen Vorsprung auf Tom Dumoulin vielleicht noch ein bisschen aufzubauen. Denn am Dienstag wartet dann das lange Einzelzeitfahren, wo dann Tom Dumoulin seine Stärken ausspielen kann und sich für die letzte Woche bereit machen wird. Also die Situation in der Gesamtwertung wird gerade am Samstag und Sonntag weiter abgesteckt werden. Auch Thibaut Pinot zum Beispiel ist ja noch nicht weit weg. Der will natürlich auch vielleicht seinen Rückstand ein bisschen verkürzen und auch noch seinen Hut in den Ring werfen. Und ähnlich wie Simon Yates versuchen, Tom Dumoulin wertvolle Sekunden abzuknöpfen, denn beide sind im Vergleich zu Tom Dumoulin einfach keine guten Zeitfahrer. Und wie gesagt, jetzt die Sprinter-Etappe ist nochmal eine Gelegenheit, Kraft zu tanken, bevor es dann wirklich ordentlich zur Sache geht. Wie gesagt, das am Wochenende hat es ordentlich in sich. Ist eine richtige Bergankunft und eine ja kleinere Bergankunft. Da wird es auf jeden Fall Zeitabstände geben und da wird es sehr, sehr spannend werden im Kampf um die Sekunden und im Kampf um Rosa.
Tom Dumoulin, der König von Italien im letzten Jahr. Mal gucken, ob er es in diesem Jahr dann auch wieder werden kann. Wir werden es natürlich verfolgen hier bei uns auf meinsportradio.de. Vom König von Italien von 2017 kommen wir zum König von Kalifornien. So heißt ja eigentlich Peter Sagan, weil er der Tour of California schon so oft seinen Stempel aufgedrückt hat, 16 Etappensiege im Rahmen seiner Karriere dort schon eingefahren hat. Nur in diesem Jahr, da läuft es für den Weltmeister überhaupt nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Und jetzt auch auf der 5. Etappe der Tour of California wurde er wieder entthront. Er landete zwar am Ende auf dem Podest, aber der König von Kalifornien in diesem Jahr und vielleicht sogar der König des amerikanischen Kontinents, das ist ein anderer. Das ist nämlich der gute Herr Gaviria.
Ganz genau, Fernando Gaviria auch im zweiten Sprint nicht zu schlagen, 6. Saisonsieg und er hat alle 6 Siege auf dem amerikanischen Kontinent gefeiert, nämlich zu Hause in Kolumbien hat er schon gewonnen, bei der Vuelta a San Juan auch und jetzt eben hier in der Kalifornien-Rundfahrt, von daher also die Bezeichnung als König des amerikanischen Kontinents. Ansonsten das gleiche Podest wie schon zum Auftakt bei der ersten Sprint-Etappe Gaviria vor Ewan und Sagan. Rick Zabel Vierter, wer sich wundert, ist Rick Zabel nicht der Anfahrer von Marcel Kittel? Ja, das ist so, aber Marcel Kittel hatte 6 Kilometer vor dem Ziel einen Defekt und war dann ohne Siegchance und für für ihn ist dann Erik Zabel in die Bresche gesprungen und hat sich dann noch einen vierten Platz gesichert. Ein gutes Ergebnis für ihn auf jeden Fall. Auch Mark Cavendish hatte einen Defekt und ist dann auch noch bei einem Sturz 4 Kilometer vor dem Ziel aufgehalten worden. Also der konnte wieder sich nicht so ein bisschen rehabilitieren von seinem schweren Sturz. Also das Comeback oder das Traum-Comeback lässt noch auf sich warten. Bislang mit 4 Pech hier bei der Rundfahrt für Mark Cavendish.
Und in der Bredouille auch Max Walscheid, der ist auch zu Fall gekommen, hat aber zum Glück alles, glaube ich, unversehrt überstanden.
Ja, ganz genau. Max Walscheid hat allerdings vor der Rundfahrt gesagt, er würde gerne eine Etappe abschießen, also eine Etappe gewinnen. Jetzt bleibt ihm nur noch eine Gelegenheit, hatte bislang auch nicht die perfekte Kalifornien-Rundfahrt, möchte jetzt noch mehr zeigen und möchte hier vielleicht noch die letzte Sprint-Etappe gewinnen, die dann am Samstag oder in der Nacht von Freitag auf Samstag stattfinden wird. Da will er also dann nochmal sein Bestes geben. Das gleiche gilt natürlich für Marcel Kittel, Caleb Ewan und Peter Sagan. Ich glaube, der Einzige, der von den Sprintern bislang sehr zufrieden sein kann, ist Fernando Gaviria. Auch Alexander Kristoff bislang weit weg von der Musik. Auch der kann noch nicht zufrieden sein mit dem Ausflug hier nach Amerika. Also von daher haben noch einige Fahrer eine Rechnung offen und könnte natürlich für Spannung sorgen auf der letzten Etappe. Aber in der aktuellen Form wird Gaviria auch da wieder Topfavorit sein und empfiehlt sich gerade deutlich für die Tour de France, bei der er ja auch erstmals als Sprintkapitän starten darf und für Furore sorgen möchte.
Also die Sprinter sind dann am Wochenende erst wieder gefordert, aber heute Nacht, da geht's rund, da geht's nämlich in die Entscheidung um den Gesamtsieg auf der 6. Etappe. Über 196 Kilometer wird sie ausgefahren und es wird geklettert.
Ja, und zwar nicht zu wenig. Das Ziel liegt am Ende auf 2022 Metern über Normal Null davor. Aber ich habe es gestern schon gesagt, 7 Bergwertungen und ein kurzer Schlussanstieg. Aber der täuscht nur darüber hinweg, dass davor eben fast ausschließlich bergauf und zwischendurch auch mal ein bisschen bergab gefahren wird. Aber das wird auf jeden Fall ordentlich schwierig. Da kann es auch sein, wenn du einen richtig schlechten Tag hast, dass du schon früh abgehangen wirst. Und auch für die Sprinter wird es hier nicht einfach im Zeitlimit durchzukommen. Wenn das Rennen relativ schnell und zügig angegangen wird, könnte das eine ganz schöne Tortur für die Sprinter werden. Und von daher muss man eben abwarten. Und im Kampf um die Gesamtwertung, da ist ja auch noch Spannung drin. 3 bis 4 Fahrer können da auf jeden Fall noch eingreifen. Vor allem natürlich TJ van Garderen, der als der Gejagte auf diese spannende Königsetappe geht vor Egan Bernal. Der hat aktuell 23 Sekunden Rückstand an Daniel Felipe Martinez. 37 Sekunden Rückstand. Und auch Adam Yates schielt noch mit einem Auge, zumindest in Richtung Podest, 1:07 aktuell seinen Rückstand, während sein Bruder ja im Moment in Italien dominiert.
Von den Kletterqualitäten her wahrscheinlich eher Egan Bernal, der Mann, der ja besonders im Fokus steht, der vielleicht auch der Favorit ist?
Auf jeden Fall. Man muss eben gucken. Van Garderen ist auch kein schlechter Kletterer. Er hat bei der ersten Bergankunft etwas überpaced, hat sich ein bisschen irritieren lassen von dem hohen Tempo von Egan Bernal, der ja einen unfassbar großen Gang da hochgefahren ist und ein großes Tempo gefahren ist. Er muss dann sein eigenes Tempo fahren. Ob Bernal das am Ende halten kann, ist die andere Frage. Ich kann mir gut vorstellen, dass Bernal diese Rundfahrt gewinnen kann. 23 Sekunden ist gerade bei diesem Profil durchaus realistisch, auf dieser Etappe noch gut zu machen. Ich denke auch, dass Rafael Majka eine gute Chance hat. Der hat vor allem durch seine Leistung auf der ersten Bergetappe imponiert, weil er eben schon früh isoliert war von seinen Teamkollegen, sich da alleine durchgekämpft hat und sich eben nicht verrückt machen lassen hat vom Tempo von Bernal und am Ende auch Zweiter geworden ist und noch einige überholt hat am Schlussanstieg. Von daher würde ich sagen, Bernal und Majka, das sind so die stärksten, Van Garderen, Martinez, die sind gleich mit Yates so, die dahinter sind, aber an einem guten Tag auch den anderen beiden durchaus gefährlich werden können.
Also wir werden auch das natürlich verfolgen, wer da in Kalifornien zuschlägt und sich den Sieg sicher zuschlagen. Eine Dellingsche Überleitung par excellence zur Tour of Norway, denn während in Kalifornien möglicherweise im übertragenen Sinne zugeschlagen wurde, da wurde bei der Tour of Norway auch im übertragenen Sinne zugeschlagen, aber auch einmal noch im Wortsinn. Fangen wir aber erstmal mit dem übertragenen Sinn und dem sportlichen Sinn an, denn zugeschlagen, Lukas, hat bei der Tour of Norway auf der 2. Etappe Boisson Hagen von Dimension Data, ausgerechnet an seinem 31. Geburtstag. Da kann die alte Reporterfloskel ausgerechnet durchaus mal wieder zur Anwendung kommen.
auf jeden Fall. Und Edvald Boasson-Hagen, der hat nicht nur an seinem Geburtstag gewonnen, sondern sein Geburtstag ist gleichzeitig noch der norwegische Nationalfeiertag. Und wenn dann ein Norweger an Nationalfeiertag in Norwegen ein Rennen gewinnt, das ist natürlich großartig. Das ist auch nicht das erste Mal, dass das so passiert ist. Das macht der Herr Boasson-Hagen sehr, sehr gerne. Er hat sich durchgesetzt auf einer Schlussrampe im Bergaufsprint gegen Sondre Holst-Enger und Alex Aramburu von Caral, und Enger ist von der Israel Cycling Academy. Es waren Ausreißer lange unterwegs, wurden dann schon früh eingeholt, 20 Kilometer vor dem Ziel, und eigentlich hätte das Profil noch einige Attacken zugelassen, hat sich aber keiner getraut und am Ende eben dieser Bergaufsprint, den Boasson-Hagen gewinnen konnte. Eigentlich hatte Lotto NL Jumbo das Feld angeführt in diesen Schlussanstieg, aber für Groenewegen war es dann zu schwer. Der ist auch weit zurückgefallen, ist in der Gesamtwertung allerdings noch Dritter. Also das nicht weiter tragisch, hat durchaus noch Siegchancen bei dieser Rundfahrt. Ansonsten vor ihm liegen Sondre Holst-Enger, der mit seinem zweiten Platz die Führung übernommen hat in der Gesamtwertung, und eben der Tagessieger Boasson-Hagen, zweit Norweger, vor einem Niederländer, also an der Spitze der Gesamtwertung der Norwegen. Rundfahrt.
Was wir noch sagen müssen, es ist nicht der Nationalfeiertag, weil Boasson-Hagen Geburtstag hat, sondern Nationalfeiertag war es vorher schon.
Also wobei er sich das wahrscheinlich wünschen würde, dass das mit seinem Namen in Verbindung gebracht werden wird.
Ist es zumindest ja jetzt bei uns in der Aufnahme auch, und ich denke auch bei den Kollegen vom norwegischen Fernsehen, da wird das Ganze dann auch entsprechend gewürdigt worden sein. Nicht nur Würdigung, sondern auch was Unrühmliches gab es auf dieser Etappe, und damit kommen wir zum Zuschlagen im wortwörtlichen Sinne, denn Lars Boom, da hat's Boom gemacht, der hat sich ein Handgemenge auf der Etappe geliefert, ein Faustschlag.
Ja, 30 Kilometer vor dem Ziel soll er den Belgier Preben van Hecke wohl einen mitgegeben haben. Und die Jury hat ihn dann disqualifiziert, hat gesagt, er kann das Gesetz nicht mit seinen eigenen Händen nehmen oder in seine eigenen Hände nehmen. Van Hecke hat dann gesagt, es war kein Schlag ins Gesicht, sondern ein Schlag gegen die Hüfte. Also es ist nicht so ganz klar, was genau passiert ist. Auf jeden Fall gab es da wohl ein Handgemenge. Lars Boom hat auch noch gesagt, er war an meinem Rad und ich wäre fast gestürzt. Und er ist dann ein bisschen hitzköpfig geworden und hat das dann eben auf Van Hecke geschoben. Darf ihm aber nicht passieren, denn am Ende ist er eben einer der Teamkollegen von den Groenewegen, der hier um den Gesamtsieg kämpft. Und wenn er sich sowas erlaubt, muss er eben gerade in diesen medial doch relativ guten Zeiten damit rechnen, dass die Jury die TV-Bilder sieht und das dann eben Konsequenzen hat. Sowas sollte man sich nicht erlauben. Wir hatten ja gerade auch bei anderen Fahrern schon solche Themen. Gianni Moscon ist da so ein Fahrer, der da schon häufiger mal negativ aufgefallen ist. Jetzt also auch Lars Boom, sollte er sich verkneifen in Zukunft. Wie gesagt, die Rundfahrt ist für ihn zu Ende und es ist am Ende eine Schwächung eben für Dylan Groenewegen wegen den Kapitän. Von daher eine sehr undurchdachte und unprofessionelle Aktion, kann man eigentlich auch sagen.
Also Lars Boom darf die Tasche packen, darf nach Hause fahren, in Anlehnung an einen Filmklassiker, eine Faust fährt nach Südwesten zurück in die Niederlande. Alles klar, so sieht also die Radsport-Situation an diesem Freitag aus. Viel Spaß beim Gucken am Wochenende. Diverse Rundfahrten stehen ja zur Auswahl, könnt ihr euch alles reinziehen, die Kollegen von Eurosport, die berichten natürlich, und wir werden euch natürlich selbstverständlich dann zu Beginn der nächsten Woche dann auch auf dem Laufenden halten, hier auf meinsportradio.de bei Radio Tour, unserem Radsport-Talk mit Lukas Kruse, an dem ich jetzt meinen herzlichen Dank natürlich richte.
Sehr gerne.
Kick in Rush. Die WM 2018 auf meinsportradio.de. Klicke jetzt auf meinsportradio.de/kickandrush und hole dir alle Infos zur Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Kick and Rush auf meinsportradio.de. In Kooperation mit 90plus.de.